Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigtext lesen wir heute aus 2. Korinther 1, 7 bis 11. Wir sind ja längst in der Passionszeit angekommen und deshalb unterbreche ich ab heute. In 3 Wochen haben wir ja schon Palmsonntag, die Reihe über die Apostelgeschichte, und wir werden die nächsten Sonntage, soweit ich hier bin, dann Abschnitte der Schrift als Predigtext haben, die uns in die Passions- und Osterzeit hineinnehmen. Und heute 2. Korinther 1, 3 bis 11. 3 bis 11. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen und Gott alles Trostes, der uns tröstet in all unserer Drangsal, damit wir die trösten können, die in allerlei Drangsal sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Denn wie die Leiden des Christus überreich auf uns kommen, so ist auch durch den Christus unser Trost überreich. Sei es aber, dass wir bedrängt werden, so ist es zu eurem Trost und Heil. Sei es, dass wir getröstet werden, so ist es zu eurem Trost, der wirksam wird im geduldigen Ertragen derselben Leiden, die auch wir leiden. Und unsere Hoffnung für euch steht fest, da wir wissen, dass wie ihr der Leiden teilhaftig seid, so auch des Trostes. Denn wir wollen euch nicht in Unkenntnis lassen, Brüder, über unsere Drangsal, die uns in Asien widerfahren ist, dass wir übermäßig beschwert wurden, über Vermögen, sodass wir sogar am Leben verzweifelten. Wir selbst aber hatten in uns selbst schon das Urteil des Todes erhalten, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Und der hat uns aus so großer Todesgefahr errettet und wird uns erretten. Auf ihn hoffen wir, dass er uns auch ferner erretten werde. Wobei auch ihr durch das Gebet für uns mitwirkt, damit von vielen Personen für das uns verliehene Gnadengeschenk gedankt werde, durch viele für uns. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, Passion, das heißt ja auch immer wieder, dass nicht nur wir daran denken, dass der Herr für uns gelitten hat, für uns am Kreuz gestorben ist. Passion heißt, dass auch die Gemeinde Jesu, auch wir als Kinder Gottes, am Leidensweg des Herrn aktiv teilhaben. Jesus sagt, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach. Auch das Leiden, die Not, die Bedrängnis gehört zum Leben der Jesus-Nachfolger dazu. Aber in diesem Leiden erfahren wir Trost und werden einander zu Tröstern. Und deshalb habe ich das Thema gewählt für die heutige Predigt, Ermutigte, Ermutiger. Das sollen wir in der Gemeinde Jesu füreinander sein. Solche, die sich gegenseitig zur Ermutigung da sind. Mit dem Unterthema, das Lob Gottes aus der Tiefe. 10-mal steht in den ersten kurzen Abschnitt, Verse 3 bis 7, die Begriffe Trösten und Trost. Viele haben das griechische Wort auch schon mal gehört, Parakaleo, kommt ja vom Heiligen Geist auch, der hat, das ist der gleiche Wortstamm, der Paraklet, der Tröster, der Ermahner. 10-mal also kommt das Wort Trösten und Trost in diesen Versen vor. Wir könnten dieses Wort auch übersetzen mit zur Sache rufen. Es ist eine Zusammensetzung aus Rufen und der Präposition für herbei, heran. Zur Sache rufen in einem doppelten Sinn, zum einen im Sinn des Ermahnens. Wenn einer auf dem falschen Weg ist, ein Jünger Jesu, dann ruft ihn diese Ermahnung zurück zur Sache des Herrn, nämlich zurück auf den Weg des Herrn, zurück auf den Weg des Heils, zurück auf den Weg des Segens. Zum zweiten im Sinn der Ermutigung, wo einem die widrigen Umstände den Blick auf Jesus verstellen, die Trübsal, die Bedrängnis, wo einer den Kopf hängen lässt, wo die Kraft und der Lebensmut am Boden liegen, da ruft ihn die Ermutigung zurück zur Sache und sagt ihm, sieh auf deinen Herrn, der der Herr über alles ist, dein Gott und dein Vater. In unserem Abschnitt ist der entsprechende griechische Begriff immer im zweiten Sinn gemeint, im Sinn des Ermutigens. Und deshalb eben auch das Thema Ermutigte, Ermutiger, solche, die sich selber zum Blick auf den Herrn haben rufen lassen und die nun andere auch dazu ermutigen können. In den Versen 8 bis 11 wird die Ermutigung durch Gott in den Zeiten der Not und Bedrängnis dann praktisch ausgeführt. Was Paulus hier auf dem Herzen liegt, kann man in Gestalt einer Dreiecksbewegung sehr schön veranschaulichen. Ganz oben an erster Stelle des Dreiecks steht das Lob Gottes. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Das Lob Gottes stellt die Spitze, Ausgangs- und Endpunkt dieses Dreiecks dar. Und zwar das Lob des Gottes, der Vater der Erbarmungen und der Gott alles Trostes, aller Ermutigung ist. Ich setze im Weiteren statt Trost immer das Wort Ermutigung ein. Trost ist zwar auch ein sehr schöner Begriff, aber es ist doch schon ein älteres Wort, bei dem wir manchmal etwas unklare und schwammige Vorstellungen haben. Das Wort Ermutigung ist zumindest in meinen Ohren in der Aussage klarer und griffiger. Gerade in diesem speziellen Zusammenhang auch. Ermutigung ist nicht nur ein Zuspruch, das Leid gelassener zu ertragen, sondern echte Ermutigung gibt uns wieder einen klaren und zuversichtlichen Blick nach vorn. Sie gibt uns Kraft, aufzustehen und vorwärts zu gehen. Und genau das ist hier gemeint. Diese Ermutigung hat also ihren Ursprung bei Gott. Ermutigen, das ist sein Wesen, das ist ein Teil seiner Persönlichkeit. Ich hatte schon darauf hingewiesen, das griechische Wort Parakaleo kommt im Namen für den Heiligen Geist, der Paraklet, wieder vor. Und wir sehen schon daran, wie sehr das Ermutigen und Ermahnen Teil der Person Gottes und seines Wirkens ist. Von Gott geht eine Kraft der Zuversicht aus. Und wer mit Gott und seinem Wort in Berührung kommt, der wird von dieser Kraft angerührt, erfasst, geprägt. Von Gott also geht die Ermutigung dann in einer Abwärtsbewegung zu uns, der uns ermutigt in all unserer Drangsal. Aber bei uns soll dann die Ermutigung nicht stecken bleiben. Liebe Geschwister, ich stelle immer wieder fest, manche, vielleicht leider nicht allzu wenige Christen, leiden immer wieder an geistlicher Verstopfung. Zu denen fließt zwar der Segen Gottes reichlich, aber die behalten alles für sich. Da fließt nichts weiter. Bei denen bleibt alles stecken, was sie vom Herrn bekommen haben. Und wie das bei einer Verstopfung so ist, irgendwann fängt es an zu stinken. Wir hatten erst neulich dieser Tage bei uns eine in der Rückstauklappe im Kanal. Da hängt sich leicht was fest in der Rückstauklappe und irgendwann ist der Abfluss zu. Und wenn man dann die Klappe aufgeschraubt hat, nimmt den Deckel ab, dann steigen deutlich unangenehme Gerüche auf. So ist das auch bei Christen, die an geistlicher Verstopfung leiden, die alles für sich behalten. Da steigen die unangenehmen Gerüche der Selbstsucht, der Faulheit, des Hochmuts und vieles andere mehr auf. Man verwendet deshalb auch gelegentlich das Beispiel vom Mist. Wenn der auf dem Haufen bleibt, fängt er an zu stinken. Der muss raus, der muss verteilt werden auf dem Acker und dann kann er zum fruchtbaren Boden beitragen. Und von uns, sagt die Bibel, sollen Ströme lebendigen Wassers weiterfließen. Die sollen nicht bei uns bleiben, die sollen durch uns hindurch weiterfließen. Und zu diesen Strömen lebendigen Wassers gehört auch der Strom der Ermutigung, der von uns weitergehen soll. Nachdem also von oben die Ermutigung Gottes zu uns gekommen ist, soll sie in einer horizontalen, in einer waagerechten Linie weitergehen, zum dritten Punkt des Dreiecks, zu unserer Nächsten, damit wir die ermutigen können, die in allerlei Drangsal sind. Wir sollen die Ermutigung weitergeben, mit der wir selbst von Gott ermutigt werden. Und dann geht am Schluss die Bewegung im Lob wieder nach oben zu Gott. Gepriesen sei der Gott aller Ermutigung. Paulus sagt, Vers 11, damit von vielen Personen für das uns verliehene Gnadengeschenk gedankt werde, natürlich Gott, durch viele für uns. So schließt sich die Dreiecksbewegung. Gepriesen sei der Gott aller Ermutigung. Ich kann es nicht oft genug sagen, jeder Sonntagmorgen und überhaupt jede Gemeindeveranstaltung sollten eine solche Gelegenheit sein, wo wir durch das gemeinsame Hören auf Gottes Wort und auch durch die rechte Begegnung miteinander so einander trösten und ermutigen. Wir sollten deshalb auch jeden Sonntagmorgen schon, bevor wir uns auf den Weg hierher machen, beten: Herr, füll mich neu mit deinem Geist, dass ich den Menschen, denen ich im Gottesdienst begegne, zur Freude, zum Trost, zur Ermutigung, benötigt auch zur geistlichen Aufermahnung da bin und beitrage, keinesfalls aber zur Last und zum Ärgernis werde, zur Ermutigung. Und am späten Vormittag, wenn wir hier miteinander fertig sind, will ich mal sagen, nach dem Gottesdienst, nach dem Gemeindekaffee, dann sollten da draußen zur Tür unserer Kirche hinaus Leute hinausgehen, die getröstet sind, die gestärkt sind, die ermutigt sind, die zuversichtlich sind, die Kraft geschöpft haben für das, was in der neuen Woche vor ihnen liegt. Menschen, die der Kraft und der Ermutigung Gottes begegnet sind, im Wort und auch in den Geschwistern. Was ist aber nun der Inhalt der Ermutigung? Das ist ja die spannende Frage, wie können wir andere ermutigen? Und zwar so, dass unsere Ermutigung nicht nur schwache menschliche Worte sind. Das ist ja das Problem. Gerade wenn andere krank sind, in schwerem Leid stecken. Ich erfahre es immer wieder von solchen Menschen, die dann schwer krank sind oder von anderen schweren Schicksalsschlägen getroffen sind, dann sagen sie, und jetzt kommt keiner mehr. Es ruft keiner mehr an, es besucht mich keiner, jetzt bin ich den anderen anscheinend nicht mehr wichtig. Und ich sage solchen Menschen immer wieder, nein, das ist ein Irrtum. Das hat nichts damit zu tun, dass sie den anderen nicht wichtig sind, es ist die Hilflosigkeit der anderen. Die wissen nicht, was sie in einer solchen Situation sagen sollen. Und deshalb bleiben sie lieber weg. Das ist die Not. Wie können wir jetzt, wenn der andere in schwerer Not steckt, Hilfreiches sagen? Und das beschreibt Paulus in den Versen 8 bis 11, die Kraft der Ermutigung. Paulus beschreibt, wie er selbst die Ermutigung durch Gott erfahren hat. Und dazu blickt er zurück auf Ereignisse in der Provinz Asien. Welche er genau vor Augen hat, sagt er nicht. Es war auf jeden Fall eine Situation allerhöchster Not, er sagt, wo wir über die Maßen beschwert waren und über unsere Kraft, sodass wir auch am Leben verzagten. Es ist interessant, Paulus unterscheidet ganz genau in seiner Wortwahl die beiden Kräfte des Leidens, nämlich zum einen die Bedrängnis, das ist die Not, die von außen auf sein Leben eindringt, die Ursache des Leidens und dann das, was diese Ursache in seinem Innern auslöst, das Leiden, die Verzweiflung. Das ist ja das Problem, dass die Not nicht nur da ist und dass die Not eben nicht einfach spurlos an uns vorübergeht, sondern sie packt uns, sie treibt uns in Angst und Verzweiflung. Das griechische Wort an dieser Stelle meint wörtlich weg von allen gangbaren Wegen sein. Das ist ja das Wesen der Bedrängnis, der Not, dass sie in die Enge treibt. Dann steckt man da irgendwo im Winkel links und rechts Mauern und vor sich die Not und man sieht keinen Weg mehr für sich. Und so war es für den Paulus, er sah keinen Weg mehr, wie es weitergehen konnte. Der klassische Fall der Bedrängnis ist der Auszug Israels aus Ägypten. Dann konnten sie endlich gehen und dann kommen sie am Roten Meer an und hinter ihnen die Streitwagen der Ägypter. Vorne das Meer, hinten der Feind. Woher kommt mir Hilfe? In solch einer Auswegslosigkeit muss Paulus dort gesteckt haben in Asien und es ist sehr drastisch, wie er es beschreibt. Bekanntlich stirbt die Hoffnung zuletzt, aber wenn sie gestorben ist, dann ist nichts mehr zu hoffen. Bei Paulus war sie gestorben. Da sind menschlich gesehen unwiderrufliche Fakten geschaffen. Aber liebe Geschwister, auch da, wo menschlich nichts mehr zu hoffen ist, ist Gottes Macht eben noch lange nicht am Ende. Das erfährt Paulus. Gott hilft, wo es nichts mehr zu hoffen gibt. Gott hat Wege, wo keine Wege mehr sind. Und diese Erfahrung gibt ihm Mut und Kraft für die Zukunft, Vers 10, dass er uns auch ferner erretten werde. Übrigens auch interessant, was schließen wir draus? Paulus geht ganz nüchtern davon aus. Der sagt nicht, jetzt habe ich es hinter mir, jetzt kommt der schöne Lebensweg. Not und Trübsal ade. Er weiß ganz genau, auch ferner werde ich in der Nachfolge Jesu in neue Notsituationen, in neue Bedrängnisse kommen. Aber ich habe die Zuversicht der erfahrenen Hilfe Gottes, dass er mich auch ferner in weitere Notsituationen durchtragen und retten wird. Und das ist das Ziel, warum Gott seine Leute in so große Nöte kommen lässt, damit wir nicht auf uns selbst vertrauen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Damit sind wir wieder bei der vorhin gestellten Frage, wie können wir andere trösten, so dass unser Trost nicht in kraftlosen Worten besteht, sondern wirkliche Ermutigung und Stärkung darstellt. Nur so, nur auf eine einzige Art und Weise, liebe Geschwister, indem wir auf Gott hinweisen. Dass wir einander immer und immer wieder ermahnen, nicht auf uns selbst zu sehen, nicht auf unsere Kraft, nicht auf unser Können, nicht auf unser Wissen, nicht auf menschlichen Rat und Hilfe bauen. Dass wir in Krankheit, in finanziellen Engpässen oder in welcher Not auch immer wir sind, auf den himmlischen Vater sehen. Und der Herr hat schon seine Wege, uns das immer wieder auf sehr drastische Weise deutlich zu machen. Ich rede da mal wieder etwas persönlich. Ihr habt es ja auch mitbekommen, unsere Not, bis wir unser Haus in Neuwied verkaufen konnten. Und da war noch das kleinste Problem, dass wir jeden Monat 1.000 Euro in den Wind geschossen haben. Das hat auch wehgetan. Jeden Monat das Geld für einen schönen Urlaub zu zweit einfach so weg. Das viel größere Problem war die Frage, wenn wir fürs Haus nicht das bekommen, viel weniger als wir ja geplant und eingerechnet haben zur Finanzierung, wie geht das dann weiter? Können wir es überhaupt halten? Wie sieht das für die nächsten Jahre aus? Aber der Herr lässt die Dinge schon in rechter Weise zusammenkommen. Es war ja nicht allzu lange vorher, dass ich durch die schweren Herzprobleme gegangen bin und der Herr hat mir in der ganzen Situation auch gezeigt, Mensch, was machst du dir Sorgen fürs nächste Jahr, für die nächsten 5 oder 10 oder 15 Jahre? Du weißt noch nicht mal, ob du morgen oder übermorgen lebst. Lass die Dinge in der Hand des Vaters. Und der, der dafür sorgt, dass du morgen lebst, der wird dafür sorgen, dass du morgen auch leben kannst. Der Herr muss es uns immer wieder auf sehr deutliche Weise deutlich machen, denn da oben haben wir es ja alle in der Theorie, wissen wir es, dass es so ist, aber bis es von da oben da hineinkommt, da braucht es immer wieder mal kräftige Lektionen von unserem himmlischen Vater. Aber jetzt geht es darum, dass der Paulus sagt, nur wer diese Erfahrungen selber gemacht hat, der kann auch solche Ermutigung weitergeben. Das ist Vers 4, damit wir trösten können. Das griechische Wort an der Stelle redet nicht von der geistlichen Vollmacht, von einer besonderen Ausrüstung, die wir jetzt geistlich bräuchten, sondern es meint ganz schlicht die Fähigkeit, die technische Grundausstattung. Das heißt, wer selber nicht durch Leid und Trübsal gegangen ist, wer nicht selbst die Ermutigung Gottes in der Not erlebt hat, der kann andere schlechterdings nicht wirklich trösten, denn er redet ja wieder blinde von der Farbe. Der kann allenfalls theoretische geistliche Betrachtungen weitergeben, aber er steht mit seiner Person und mit seiner Glaubwürdigkeit nicht für das, was er sagt. Kann er gar nicht. Er hat es ja nicht erlebt. Aber wer es erlebt hat, so wie der Paulus in der Provinz Asien, der kann es bezeugen. Der kann glaubwürdig von der Not weg auf den Herrn hinweisen, und zwar in dreifacher Weise. Das wird der zweite Teil, der kürzere Teil der Predigt sein. Wir dürfen dem, der Ermutigung braucht, ein Dreifaches sagen. Erstens, der Herr sieht. Zweitens, der Herr kann. Und drittens, der Herr will. Erstens, der Herr sieht. Das ist jetzt die praktische Ausführung, was der Inhalt der Ermutigung ist. Erstens, der Herr sieht. Mit Gott leben heißt, dass der Herr uns sein Angesicht zugewandt hat. Ich weise immer wieder auf den Abschlusssegen. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Das heißt auch im Klartext nichts anderes als, der Herr begleite dich sehend. Der Herr hat die Seinen ständig im Blick. Wozu? Auch das sagt uns die Bibel in seinem Wort ganz klar. Die Bibel sagt nicht, dass er dich beim kleinsten Fehler ertappt und dir sofort auf die Finger schlagen kann. Nein. 2. Chronik 16, des Herrn Augen schauen alle Lande, dass er stärke, die mit ganzem Herzen bei ihm sind. Der Herr steht mal bildlich gesprochen vor seiner Himmelstür und guckt zu uns auf die Erde herab und hat uns jeden Augenblick im Blick, damit er sofort sieht, wenn wir in Not geraten und damit er sofort stärken, trösten, ermutigen und helfen kann. Dass Paulus in Asien in größter Not ist, das ist dem Herrn nicht entgangen. Das sieht der Herr. Ganz egal, in welcher Not wir sind, das ist das Erste, was wir uns und auch in der Ermutigung, die wir anderen weitergeben sollten, immer als allererstes vor Augen stellen. Der Herr sieht. Der Herr ist bestens informiert. Der Herr kennt meine Not noch viel genauer als ich selber. Es gibt in der Bibel sogar einen Ort, der hat seinen Namen aufgrund dieser Tatsache erhalten. Der Herr sieht. Hat einer eine Vorstellung, welcher Ort das ist? Der Herr sieht. Das war ebenfalls ein Ort allergrößter Bedrängnis. Ein Mann stand in der extremsten Not, in der ein Mensch überhaupt nur sein kann. Noch extremer, wenn das überhaupt möglich ist, als Hiob. Also Hiob war es nicht. Und war die extremste Situation, in der ein Mensch und ein Mann überhaupt stehen konnte. Abraham. Abraham hatte von Gott den Auftrag erhalten, nimm deinen Sohn Isaak, den lange ersehnten Erben und endlich erhaltenen Sohn der Verheißung. Nimm ihn, geh auf einen Berg und bring ihn mir zum Opfer dar. Und Abraham nahm seinen Sohn und ging. Und er kam auf den Berg an und er baute einen Altar und er fesselte seinen Sohn und legte den oben drauf. Und Abraham griff zum Messer und holte aus. Aber da lag ja nicht nur der Sohn, liebe Geschwister. Mit dem Isaak lagen auf diesem Altar alle Verheißungen des Herrn. Denn wenn der Sohn nicht mehr war, dann war auch der Erbe nicht mehr. Und dann lösen sich alle Verheißungen, die er von Gott bekommen hat, in nichts auf. Lassen wir mal die ganzen menschlichen Nöte beiseite. Was sagt der Abraham, wenn der nach Hause kommt zu seiner Frau Sarah und hat einen Isaak nicht mehr dabei? Um nur eine dieser ganzen ungeheuerlichen Facetten zu überlegen. Aber lassen wir das mal alles vorbei. Auf der Seite konzentrieren wir uns nur auf die ganzen geistlichen Anfechtungen und Nöte. Alles, wofür der Abraham sein Vaterland verlassen hat, worauf er 100 Jahre im Vertrauen auf den Herrn gelebt und gewartet und in die Fremde gezogen war, alles würde mit dem Isaak das Leben aushauchen. Wie muss es im Herz des Abraham ausgesehen haben, als er da stand, über seinen Sohn gebeugt und das Messer in der Faust? Da läuft es einem eiskalten Rücken rauf und runter, wenn man dran denkt. So stellt man sich wohl einen Ort völliger Gottverlassenheit vor, wo einem alles genommen, das ganze Leben zerstört, jede Hoffnung geraubt wird. Aber der Herr sieht. Schon lange. Das ist das Tröstliche. Er hat den Abraham nicht eine Sekunde aus den Augen verloren. Er hat gesehen, wie sich Abraham schweren Herzens von zu Hause auf den Weg macht. Er hat jeden Schritt gesehen, mit dem Abraham sich den Weg von zu Hause zum Berg hin bewegt, voranschleppt, mühsam Höhenmeter um Höhenmeter den Berg hinaufsteigt. Er hat jeden Handgriff wahrgenommen, wie Abraham Stein auf Stein zusammenliest und aufeinander schichtet, das Holz drauflegt und schließlich seinen Sohn. Er sieht genau das Messer in der Hand des Abraham. Und er sieht vor allem ins Herz des Abraham. Und er sieht, dass Abraham mit ganzem Herzen bei ihm ist. Und dann bekommt auch Abraham mit, dass der Herr da ist und sieht. Und er hört die Stimme des Engels vom Himmel herab, Abraham, tu deinem Sohn nichts. Und er sieht den Widder, den der Herr längst ersehen hat als Opfer anstelle seines Sohnes. Und völlig überwältigt von dieser Erfahrung gibt Abraham den Berg den Namen, der Herr sieht. Das ist der Eindruck für Abraham, das ist das Wichtigste in diesem Moment, wo er alleine steht, gebeugt mit dem Messer in der Hand über seinem Sohn. Und dann darf er erleben, der Herr sieht. Moria, wörtlich der Berg, auf dem der Herr sieht oder passiv, auf dem der Herr sich sehen lässt durch die Hilfe. Nicht von Angesicht zu Angesicht, aber durch das Eingreifen, durch die Hilfe, durch den Widder, den er schon bereitgestellt hat, die ganze Fürsorge Gottes. Das ist also das Erste, was wir einander zur Ermutigung sagen dürfen. Der Herr sieht. Und dann das Zweite, der Herr kann. Paulus betont, damit wir nicht auf uns selber vertrauen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Die Auferweckung der Toten ist der ultimative Machterweis. Wer die Toten auferwecken kann, der demonstriert damit, dem ist kein Ding unmöglich. Denken wir an den Lazarus, wo der Leib schon in Verwesung übergegangen ist. Schon stinkt, da ruft Gott ihn zurück. Paulus sagt damit, wir vertrauen auf den, dem nichts unmöglich ist, für den es keinen hoffnungslosen Fall gibt, für den es keinen ausweglosen Weg gibt, mit dem deshalb niemand jemals verzagen und verzweifeln muss. Und liebe Geschwister, das ist ja auch das eigentliche geistliche Problem, etwa vom Selbstmord oder auch von der Ehescheidung unter Christen. Beim Selbstmord liegt das größte geistliche Problem nicht darin, dass ein Mensch die Entscheidung über Leben und Tod in die eigene Hand nimmt. Das steht ihm natürlich auch nicht zu, das ist auch Sünde, gar keine Frage. Aber das größte Problem ist, dass Selbstmord die Folge von Verzweiflung, von Hoffnungslosigkeit und damit von Unglaube ist. Ein Mensch sieht in seinem Leben keinen Ausweg mehr. Er ist so in die Enge gedrängt von schweren Schicksalsschlägen und was auch immer. Und dann nimmt er sich in dieser vermeintlichen Ausweglosigkeit das Leben. Er nimmt sich das Leben, weil er sich sagt, da kann mir auch der Herr nicht mehr raushelfen. Ich rede jetzt nicht von Selbstmord als Handlung einer schwer kranken Depression. Ohne das rechtfertigen zu wollen, das wäre aber ein eigenes Thema, wenn jemand ganz schwer depressiv erkrankt ist, medizinisches Thema dann. Ähnliches gilt bei der Ehescheidung. Wenn beide gläubig sind und sich trotzdem scheiden lassen, dann bekunden sie damit, hier kann auch der Herr nicht mehr helfen. Auch Gott kann die Verletzungen in unserer Ehe nicht mehr heilen. Auch Gott kann das nötige Verständnis füreinander nicht mehr wecken. Wir haben uns einfach zu weit auseinandergelebt, da ist Hopfen und Malz verloren, für unsere Beziehung gibt es keine Hoffnung mehr. Und so wird eine Scheidung zum Akt des Unglaubens. Oder ein Akt des Ungehorsams kann es auch sein. Wenn ein Mensch sagt, ich traue das Gott vielleicht zu, aber ich will gar nicht mehr. Das gibt es auch, aber das ist nicht besser. Nein, bei Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Und das dürfen wir zur Ermutigung jedem sagen, der meint, in einer hoffnungslosen Lage zu sein. Denn Gott tut Wunder. Dazu noch eine kleine nette Anekdote. Bei einem Pfarrkonvent sitzen einige Theologen beieinander. Einer liest still für sich nebenher in der Bibel. Auf einmal ruft er laut, Halleluja. Ein Kollege fragt ihn erstaunt, was ist denn mit dir los? Er antwortet, ich lese hier gerade vom Auszug Israels aus Ägypten. Das ist doch gewaltig, wie Gott das Wasser teilt und Israel trockenen Fußes durchs Rote Meer ziehen lässt. Ach, sagt der andere, das war doch kein Wunder. Das war nur eine Flachwasserstelle in der Nähe vom Roten Meer. Wasser war dort sicher kaum knöcheltief. Der Erste liest weiter. Nach einer Weile ruft er noch lauter als vorher. Halleluja! Der Andere fragt, was ist denn jetzt schon wieder? Antwortet der Erste, stell dir vor, Gott hat die ganzen Streitwagen der Ägypter im knöcheltiefen Wasser ersaufen lassen. Wenn das kein Wunder ist. Ja, liebe Geschwister, Gott tut Wunder. Und deshalb gibt's bei Gott keinen hoffnungslosen Fall. Und damit kommen wir zum Dritten. Gott sieht nicht nur, Gott kann nicht nur, Gott will auch. Gott will helfen und retten und heilen. Er kann gar nicht anders als wollen, liebe Geschwister, weil er uns doch von ganzem Herzen liebt. Gottes Liebe und seine Barmherzigkeit schließen zwingend mit ein, dass er sich uns zur Hilfe praktisch zuwendet. Wir sehen das am Beispiel des barmherzigen Samariters. Der barmherzige Samariter ist ja nicht nur eine Beispielgeschichte, wie wir uns um die Not des Nächsten kümmern sollen, sondern sie gibt uns natürlich vor allem zuerst ein Vorbild, wie Gott selber, der barmherzige Samariter, schlechthin ist. Und wie Gott selbst in ganzer Fürsorge und Liebe für uns da ist. Da sehen wir den barmherzigen Samariter, der sieht also den unter die Räuber Gefallenen da liegen und denkt, ach, dieser arme Kerl, was tut der mir leid? Was muss der für Schmerzen haben? Und wenn gleich die kalte Nacht kommt und sie haben ihm all seine Kleider geraubt, was wird er frieren? Wie schade, dass ich keine Zeit habe, ihm zu helfen. Ich darf ja meinen wichtigen Geschäftstermin in Jericho nicht platzen lassen. Und dann geht er voller Mitleid weiter. Wir wissen, dass es so nicht ist. Der barmherzige Samariter sieht den Notleidenden, der hat nicht nur Mitleid, der sieht nicht nur die Not, der kann nicht nur helfen, der will helfen. Er geht hin und packt zu. Und so ist die Liebe Gottes. Gott sitzt nicht auf dem himmlischen Thron und wir tun ihm leid, sondern Gott ist in Bewegung. Das Erbarmen Gottes schließt Gottes Hilfe zwingend mit ein. Und Gott sieht hin und Gott geht hin und Gott packt zu in unserem Leben. Und deshalb singen wir jetzt auch miteinander das Lied, Gott wird dich tragen. Drum sei nicht verzagt, treu ist der Hüter, der über dich wacht. Stark ist der Arm, der dein Leben gelenkt. Gott ist ein Gott, der der Seinen gedenkt. Und das eben nicht nur in Gedanken, sondern so, das durchträgt und stärkt und uns mit allem versorgt, was wir haben müssen. Amen.